Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
Nach Notensystem würde ich dann sagen, sind wir leider Gottes, wenn wir ehrlich sind, auf 4 bis 5.
Das ist ein wirklich verheerendes Zeugnis.
Es ist Faktum.
Es ist ein vernichtendes Urteil, das der Antikorruptionsexperte Martin Kreutner nicht nur im ORF-Interview dem österreichischen Justizsystem ausstellt. Anlass waren schwere Vorwürfe. Parteien und Politiker sowie Wirtschaftstreibende würden in der österreichischen Justiz intervenieren, wenn unangenehme Gerichtsverfahren drohen. Konkret wurden da unter anderem schon der Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und die Regierungspartei ÖVP im Allgemeinen angesprochen.
Immer wenn Gerichtsverfahren eine große politische Bedeutung haben, dann hat man das Gefühl, dass irgendwie Sand in die Mühlen gestreut wird. Also es hat was.
Wir sprechen heute darüber, was genau bei Österreichs Gerichten und Staatsanwaltschaften schiefläuft. Wir schauen uns an, wie Österreichs Justiz repariert werden könnte und wer das bis jetzt blockiert. Fabian Schmidt, du bist leitender Redakteur Investigativ hier beim Standard und du hast in den letzten Tagen schon über ein vernichtendes Urteil berichtet, über eine scharfe Kritik am österreichischen Rechtssystem. Bevor wir da ins Detail gehen, was hat denn die Diskussion darüber überhaupt erst angestoßen?
Ja, also am Montag ist ein Bericht erschienen von der sogenannten Pinacek-Kommission oder Kreutner-Kommission, je nachdem. Martin Kreutner ist ein Antikorruptionsexperte und er und ein Team haben jetzt monatelang untersucht, ob es Interventionen gab im österreichischen Justizsystem und wie quasi die Nähe zwischen Justiz und Politik in Österreich ausfällt. Und der Anlass dafür, deswegen heißt die Kommission auch Pilnercheck-Kommission teilweise, war eine Tonbandaufnahme vom langjährigen Sektionschef Christian Pilnercheck, in der dieser von Interventionen berichtet, von Seiten der ÖVP, von Seiten von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der das dann scharf von sich gewiesen hat. Diese Aufnahme ist erschienen im Herbst, ist erschienen, nachdem Christian Pilnercheck überraschend gestorben war und sie stammt vom Sommer 2023. Also das ist der Kontext dieser Diskussion, die jetzt wieder läuft.
Mhm. Die ganze Geschichte von Christian Pilnercheck werden wir heute nicht erzählen können. Da haben wir schon Podcasts gemacht, die ich noch verlinken werde. Was wichtig ist zu wissen, ist, dass Pilnercheck ein sehr mächtiger Mann war im Justizsystem und dass eben seine Aussagen zu dieser Untersuchungskommission jetzt geführt haben. Und wer waren da jetzt nochmal im Detail die Leute, die in dieser Kommission drinnen gesessen sind? Also wer kennt sich mit dem Rechtssystem so gut aus, dass er über das Rechtssystem urteilen kann?
Ja genau, also die Leitung ist erfolgt durch Martin Kreutner, das ist ein Antikorruptionsexperte, der hat früher im Innenministerium das Büro für interne Angelegenheiten geleitet in den 2000er Jahren und ist dann quasi auch im akademischen Bereich tätig gewesen, war auch einer der Proponenten des Antikorruptionsvolksbegehrens, das ja auch für viele Diskussionen gesorgt hat im positiven Sinn in den vergangenen Jahren. Und er hat sich quasi ein Team ausgewählt aus den unterschiedlichsten Bereichen, zum Beispiel Peter Küspert, das ist ein ehemaliger Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, der quasi die Außenperspektive hineinbringen sollte, dann der renommierte Strafrechtler Robert Kehrt von der WU Wien, der die wissenschaftliche Perspektive hier darstellen sollte. Also es war ein insgesamt 7-köpfiges Team und das hat jetzt einen 230 Seiten starken Bericht erarbeitet in den vergangenen Monaten.
Jetzt sind mir schon einige Wortfetzen zu Ohren gekommen aus diesem Endbericht und da merkt man recht schnell, es ist ein ziemlich vernichtendes Urteil ausgefallen über das österreichische Justizsystem und eben diese mutmaßlichen Interventionen. Wie scharf war denn das Urteil jetzt genau? Was sind die wichtigsten Punkte?
Ja, also es liegt uns quasi eine Management-Summary vor, also eine kürzere Version des Berichts. Der Bericht selber wird noch medienrechtlich geprüft, bevor er dann online gehen soll in den nächsten Tagen. Und diese Ergebnisse wurden auf der Pressekonferenz am Montag dann auch vorgestellt.
Folgendes Ergebnis, um es in einem Satz zusammenzufassen. Die Kommission kann bzw. muss am Ende ihrer gut 6-monatigen Arbeit in allen angeführten Punkten eine positive, weil zutreffende Befundung abgeben.
Und vor allem Küspert, der bayerische Jurist, hat sich da kein Blatt vor den Mund genommen, hat zum Beispiel gesprochen von Vorgängen politischer Anbiederung durch Justizbeamte. Es war die Rede von einer Zweiklassenjustiz.
Es gibt ja das schöne Zitat von Oscar Wilde, der gesagt hat, es gibt zwei Klassen von Menschen, die Gerechten und die Ungerechten. Die Einteilung selbst wird von den Gerechten vorgenommen.
In der ZIP 2 am Montag hat Martin Kreutner dann auch ausgeführt, dass wir, also die Republik Österreich, eigentlich nicht mehr in die EU aufgenommen werden würde, so wie das Justizsystem jetzt ist. Also das ist nicht auf dem rechtsstaatlichen Niveau, das man sich von einem EU-Mitgliedsland erwartet. Also das war wirklich eine sehr harte, harsche Beschreibung dieses Justizsystems, das wir sehen.
Die Kommissionsmitglieder haben sich da anscheinend auch Mühe gegeben, diese ganzen teilweise komplizierten rechtlichen Themen kernig und nachvollziehbar zu formulieren, also vor allem diese Zweiklassenjustiz und die Schulnoten, die Kreutner da teilweise ausgestellt hat, 4 bis 5 für unser Justizsystem, waren schon nachvollziehbar. Aber jetzt nochmal ganz kurz heruntergebrochen, was das heißt, zusammengefasst, was dieser Bericht aussagt, ist, dass in Österreich prominente Menschen mit guten Kontakten in die Politik Gerichtsverfahren gegen sich selbst einfach abdrehen oder verhindern können. Oder sehe ich das falsch?
Ja, also ich würde es jetzt nicht so drastisch formulieren, dass man das abdrehen kann, aber wir sehen ja schon, es war auch ein Schwerpunkt ja unserer Berichterstattung in den vergangenen Jahren, also unserer im Sinne von nicht nur im Standard, sondern in vielen Medien, dass es da einfach, also es hat was. Immer wenn Gerichtsverfahren eine große politische Bedeutung haben, dann hat man das Gefühl, dass irgendwie Sand in die Mühlen gestreut wird. Dann gibt es Konflikte innerhalb der Justiz, dann gibt es merkwürdige Vorgänge, dann dauert es ewig lange aus unterschiedlichen Gründen. Und das ist bei sehr, sehr, sehr vielen anderen, unter Anführungszeichen normalen Ermittlungs- und Gerichtsverfahren eben nicht der Fall. Und das ist einfach besorgniserregend, das ist bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehbar, dass eine gewisse Aufregung herrscht, wenn zum Beispiel gegen einen Kanzler oder gegen Minister ermittelt wird. Aber all das, was wir gesehen haben, Stichwort Konflikt WKStA, also Korruptionsstaatsanwaltschaft und Oberbehörden, oder was wir in Chats nachgelesen haben, also das geht nicht in einem Rechtsstaat. Und das hat die Kreutner-Kommission jetzt noch einmal herausgearbeitet, erklärt, was die systemischen Probleme dahinter sind und auch Vorschläge gemacht, wie man das ändern kann.
Fabian, du hast es gerade schon angesprochen. Gerade du berichtest ja für den Standard laufend über Korruptionsermittlungen, Korruptionsverfahren und wie die eben auch mit der Justiz zusammenspielen, und auch alle anderen Medien in Österreich haben da mehr als genug zu berichten. Was sind denn jetzt konkrete Beispiele, in denen österreichische Politiker oder Wirtschaftsgrößen ganz konkret Einfluss genommen haben könnten oder sollen auf die Justiz?
Also ich würde da eigentlich 3 verschiedene Beispiele bringen, die auch angesprochen wurden von der Kreutner-Kommission, die jeweils ganz spezielle Gemengelagen zeigen, die aber auch die Problematik hervorkehren. Also dazu sei gesagt, dass ich das jetzt sehr, sehr vereinfacht darstelle, was da passiert ist, um das quasi herauszuarbeiten. Also zum einen gab es lange Zeit das Ermittlungsverfahren rund um Signa-Gründer René Benko und das Chalet N, also quasi sein Luxushotel in Vorarlberg. Und da gab es Vorwürfe, dass er versucht habe, da die Gemeinde zu bestechen, damit das alles schneller geht und das Chalet N schneller gebaut werden kann. Die WKStA hat da ermittelt, hat eigentlich schon den Entwurf einer Anklage fertig gehabt. Und dann ging es eben zu den Oberbehörden, zur Oberstaatsanwaltschaft Wien. Und was da wirklich bemerkenswert war, war, dass die Anwälte von Benko immer wieder den Kontakt zur Oberstaatsanwaltschaft gesucht haben. Die sind dort persönlich vorbeigekommen, haben der damaligen Leiterin Eva Marek Schriftsätze in die Hand gedrückt. Und die Oberstaatsanwaltschaft hat dann gesagt, okay, hier ist keine Anklage zu erheben, das Verfahren ist einzustellen, und hat das bei Weisung nach unten entschieden. Und das Kuriose an diesem Fall ist, dass die WKStA nie diese Schriftsätze gesehen hat, die von Benkos Verteidigern eingebracht wurden. Und normalerweise würde man sich denken, der normale Vorgang wäre, die Oberstaatsanwaltschaft bekommt diese Schriftsätze und schickt sie dann wieder nach unten und sagt quasi zur WKStA, salopp gesagt, schaut euch das an, schaut, ob eure Argumente dem standhalten und so weiter. Das ist hier nicht passiert. Es ging direkt die Weisung zur Einstellung nach unten. Das ist schon ein sehr kurioser Vorgang, auch weil eben ein persönliches Gespräch war zwischen Benkos Verteidigung und Marek und so weiter und so fort. Hier hat man den Eindruck, dass man da womöglich eine unangenehme Anklage für einen befreundeten Unternehmer einfach abdrehen wollte, auch wenn das juristisch ganz legal ist, dass per Weisung eben die Anklage abgedreht wird. Das ist so ein Beispiel. Das zweite Beispiel betrifft auch wieder Eva Marek. Da geht es um die Causa Stadterweiterungsfonds. Ganz vereinfacht zusammengefasst ging es da darum, ob hochrangige Beamte des Innenministeriums Gelder durch den Stadterweiterungsfonds, der aufgelöst wurde, ob sie da quasi illegitim diese Gelder verteilt haben, also sich nicht quasi an die vorgegebenen Parameter gehalten haben. Da gab es dann später einen Prozess und rechtskräftige Freisprüche. Nur auch hier war die WKStA eigentlich schon sehr früh bereit, eine Anklage einzubringen. Das ist dann alles einerseits jahrelang verzögert worden. Andererseits hat sich auch hier Eva Marek zunächst für befangen erklärt, weil ihr Ehemann im Innenministerium auch arbeitet, in einer hohen Position. Dann hat sie aber trotzdem ihre Rechtsmeinung der zuständigen Staatsanwältin geäußert. Das ist auch nicht verboten an sich, aber wenn quasi die Chefin kommt und sagt, naja, meine persönliche Meinung ist die, das ist eigentlich ein Schaß, was die WKStA macht, aber du machst das einfach unbefangen, wie du es willst. Natürlich ist das eine Form der Einflussnahme, das hat auch jetzt die Kreutner-Kommission festgestellt. Und das zeigt eben auch wieder informell, ohne dass etwas veraktet wird, wieder Einfluss genommen werden kann von Vorgesetzten.
Hm. Du hast gesagt, du hast drei Beispiele und die ersten beiden haben jetzt beide dieselbe Person betroffen. Also gibt es noch ein Beispiel, das zeigt, dass das ganz eben darüber hinausgeht, dass das Problem am System liegt?
Der dritte Fall betrifft dann Christian Pilnacek selber. Wir erinnern uns an die Hausdurchsuchung beim Finanzminister Gernot Blümel. Und am selben Abend hat Christian Pilnacek da sehr, offenbar war er sehr erregt und aufgeregt und hat da SMS geschrieben an den Kabinettschef von Blümel und hat diese Hausdurchsuchung als Putsch bezeichnet und dann später auch gefragt, wer vorbereitet Gernot. Das ist auch eigentlich eine absolute Katastrophe, dass da ein Vorgesetzter der WKStA quasi so agitiert mit jemandem aus dem stark politisierten Umfeld des Beschuldigten und da offenbar sogar seine Hilfe anbietet. Und wir haben ja später auch noch gesehen, dass Pilnacek für die ÖVP diverse Sachen erledigt hat, zum Beispiel parlamentarische Anfragen mitgeschrieben hat gegen seine eigene Chefin, die Justizministerin. Und all das zeigt eigentlich, dass die Justiz in großen Teilen wirklich ein Sauhaufen ist und einfach auch intrigante Vorgänge an der Tagesordnung sind und viel abseits der offiziellen Dokumentation passiert. Und genau das führt eben zu diesem Urteil auch der Kreutner-Kommission.
Ich nehme an, du könntest noch einen Haufen mehr Beispiele aufziehen, wenn wir noch mehr Zeit hätten. Ein ganz konkreter Fall, den Christian Pilnacek in dieser geheimen Audioaufnahme aber angesprochen hat und der, glaube ich, auch vielen Leuten im Kopf geblieben ist, ist, dass es da auch konkret um den Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka gegangen ist, dass es auch da politische Interventionen bei der Justiz gegeben haben soll. Hat dazu diese Kommission was herausgefunden?
Bislang haben wir dazu nichts mitgeteilt bekommen. Ich meine, es sind Pilnaceks eigene Worte. Er selber erzählt das, er selber spricht Sobotka persönlich an. Sobotka bestreitet das zwar vehement, aber wir wissen auch, dass es zum Beispiel immer wieder Telefonate gegeben hat zwischen Sobotka und Pilnacek. Das zeigt sich aus Ermittlungsakten, nachdem Pilnaceks Smartphone sichergestellt worden war, diese auch in zeitlicher Nähe zu Vorgängen, Ermittlungsschritten und so weiter. Also wenn man das jetzt lebensnah betrachtet, dann kann man sagen, natürlich hat da eine Kommunikation stattgefunden. Und allein das ist schon irgendwie merkwürdig. Und wir haben ja auch gehört, am Tag, beziehungsweise am Abend, bevor Christian Pilnacek gestorben ist, soll er ja auch mit Sebastian Kurz telefoniert haben, der damals gerade vor Gericht stand. Auch das ist einfach alles in der Zusammenschau merkwürdig. Es ist sehr schwierig, das zu finden. Ich glaube, da gibt es keine schriftliche Kommunikation in irgendeiner Form. Das waren halt Telefonate oder persönliche Treffen. Und was dort besprochen wurde, lässt sich nicht herausfinden.
Was hat denn diese Kommission jetzt gesagt, was man dagegen tun kann? Du hast gesagt, Österreichs Justiz wäre ein Sauhaufen. Wie kann man den aufräumen?
Ja, also es ist eigentlich dasselbe, was auch für all die anderen Katastrophen, sage ich einmal, in der österreichischen Politik gilt, sei es jetzt die Bevorzugung von Superreichen in Steuerverfahren, sei es die ganzen Inseraten-Affären. Es braucht einfach quasi wieder den Ethos, dass man Dinge veraktet, dass man Dinge by the book erledigt, dass man nichts heimlich macht, dass man nicht irgendwelche informellen Netzwerke aktiviert. Also Küspert hat bei der Pressekonferenz ja auch von pseudo-amikalen Strukturen im Justizministerium gesprochen. Es müssen sich, glaube ich, einfach wieder die Beamten bewusst werden und die Mehrzahl der Beamten, glaube ich, denen ist das auch bewusst und die versuchen das auch ordentlich zu machen. Aber dass diese Politiknähe einfach nicht geht und dass es auch nicht geht, dass man so offen agitiert gegen die WKStA, auch wenn sie Fehler macht, all das gehört abgestellt und es wird sehr schwierig sein, Ich glaube, ganz wichtig wäre, was eben auch die Kommission als einen zentralen Punkt beschrieben hat, dass eine Generalbundesanwaltschaft, Generalstaatsanwaltschaft, wie auch immer sie heißen soll, installiert wird, wo ein mehrköpfiger Senat die Entscheidungen trifft, also dass nicht mehr die politische Justizministerin oder der politische Justizminister an der Spitze der Weisungskette steht. Es gibt da historisch durchaus Argumente, warum das so sein soll. Ja, auch, dass man jemanden politisch verantwortlich machen kann, wenn es schief geht. Aber dennoch ist es doch irgendwie komisch, wenn Alma Sadic über die nächsten Ermittlungsschritte gegen Sebastian Kurz entscheiden muss, auch wenn das natürlich ausgelagert ist in den Weisungsrat und so weiter. Aber die Politik muss da raus aus dieser ganzen Weisungskette und das muss auch klarer dokumentiert werden. Man hat auch das Gefühl, dass da irgendeine Blackbox war im Ministerium selber. Also diese ganzen Vorgänge, dass die Staatsanwaltschaft die nächsten Schritte absegnen lassen muss von oben und das dann irgendwie so im Ministerium verschwindet und wieder rauskommt und manchmal vergehen Monate oder Jahre. All das gehört da jetzt einmal abgestellt. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was jetzt passieren muss.
Aber über so eine unabhängige Staatsanwaltschaft wird doch schon länger diskutiert. Woran scheitert das bis jetzt?
An der ÖVP, also das kann man glasklar so sagen. Es gab schon eine Expertengruppe mit Mitgliedern aus Innenministerium, Justizministerium, Experten und so weiter, Staatsanwaltschaft, Richterschaft, die ein ganz klares Modell erarbeitet hat, eben auch das, was Greutner jetzt vorschlägt, dass eben ein Mehrpersonensenat an der Spitze einer unabhängigen Generalstaatsanwaltschaft sitzt. Aber die ÖVP sperrt sich da dagegen, die will eine Einzelperson an der Spitze und das ist natürlich wieder brandgefährlich, weil wer sagt, dass diese Einzelperson nicht jemand wäre in der Art von Christian Pilnacek, der einer Partei sehr nahe steht. Gleichzeitig will die ÖVP auch, dass das Parlament quasi unterrichtet wird, welche akuten, brisanten Verfahren laufen. Auch das ist eigentlich ein Irrsinn in der Sicht von den meisten Experten. Auch die EU-Kommission hat in ihrem Rechtsstaatlichkeitsbericht da gesagt, es ist also absolut nicht empfehlenswert, dass das Parlament über Strafverfahren informiert wird in der Form. Aber die ÖVP beharrt darauf. Und ich glaube, es ist einfach eine Blockadehaltung, um den Status quo einzuzementieren und zu hoffen, dass man vielleicht das Justizministerium wieder zurückbekommt. Was da ja auch noch dazu kommt, ist, dass die Staatsanwaltschaften extrem abhängig sind von den Ermittlungen der Polizei. Und Martin Greutner hat gesagt, das war nicht Untersuchungsgegenstand seiner Kommission. Aber es gibt natürlich schon auch Auffälligkeiten, was jetzt den Bereich der polizeilichen Ermittlungsarbeit betrifft. Ja, es ist ein sehr komplexes Problem, das sich nicht so einfach lösen lässt, wo aber immer wieder Spuren zur ÖVP führen als verantwortliche Partei.
Fabian, wir haben schon angesprochen und anklingen lassen und gehört, dass rund um den Tod von Christian Pilnacek, der Person, die diese ganze Untersuchung angestoßen hat, ja auch viele offene Fragen da waren, was genau in der Zeit vor seinem Tod passiert ist und auch was die Ermittlungen rund um seinen Tod angeht. Konnte diese Untersuchungskommission da jetzt Klarheit schaffen, was das angeht?
Also dazu wurden Greutner und die anderen Mitglieder bei der Pressekonferenz mehrfach befragt und sie haben halt gesagt, das war nicht unser Untersuchungsgegenstand, wir sind keine Tatortgruppe. Was stimmt ist, dass eine Sachverhaltsdarstellung eingebracht worden ist, wie wir eh ausführlich berichtet haben, weil man im Zuge der Arbeit der Untersuchungskommission eben drauf gekommen ist, dass die Polizei da sehr vehement nach Geräten von Christian Pilnacek gesucht hat, nach dessen Tod und nicht ganz klar war, wer dazu den Auftrag gegeben hat und ob das im rechtlichen Rahmen war. Deshalb hat die Kommission da eine Sachverhaltsdarstellung eingebracht. Aber da liegen jetzt die Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft Krems dazu und soweit wir das wissen, gibt es dazu derzeit nichts Neues. Also dieses Thema wurde nicht gelöst.
Also Takeaway 1, diese hochkarätige Untersuchungskommission stellt der österreichischen Justiz ein vernichtendes Urteil aus. Und Takeaway 2, es gibt trotzdem noch genug zu untersuchen in Zukunft in Österreich. Fabian Schmidt, vielen Dank dir für die Analyse.
Sehr gern.
Hier geht es jetzt gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen zum aktuellen Tag. Wir sprechen unter anderem über gerichtliche Entscheidungen in den Fällen rund um die grüne Lena Schilling und zur FPÖ. Wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, dazu beitragen wollen, dass wir hier beim Standard auch weiterhin über Missstände in der österreichischen Justiz und auch in der österreichischen Politik berichten können, dann unterstützen Sie uns, zum Beispiel mit einem Standard-Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Vielen Dank für jede Unterstützung und jetzt dranbleiben. Es geht gleich weiter. Und Hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, das Bezirksgericht Josefstadt in Wien hat eine Geldstrafe in Höhe von 4.000 Euro gegen die grüne Europaabgeordnete Lena Schilling ausgesprochen. Der Grund? Schilling hat in einer Unterlassungserklärung erklärt, dass sie gewisse negative Aussagen gegen das Ehepaar Born-Mehner unterlassen wird. Allerdings hat ihre Anwältin im Zuge der Berichterstattung über die Verhandlungen gewisse Details weiterverbreitet, was das Gericht in Josefstadt jetzt eben so gewertet hat, dass es gegen die Unterlassungserklärung verstößt. Die Anwältin verteidigt sich und sagt, dass es ihre Pflicht wäre, über konkrete Sachverhalte ihre Rechtsmeinung zu erläutern. Die Grünen betonen auch, dass Schilling selbst die Äußerungen nicht wiederholt habe und die Anwältin von Schilling will gegen die Geldstrafe vorgehen. Zweitens, Sprung zu einem anderen Bezirksgericht, nämlich jenem in Purkersdorf, wo heute am Dienstag mehrere ehemalige und aktuelle FPÖ-Politiker schuldig gesprochen wurden. Es geht unter anderem um den früheren Politiker Hans-Jörg Jenewein sowie um den aktuellen FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker. Im Prozess geht es um die Fälschung von Corona-Testzertifikaten während der Pandemiezeit 2021. Jenewein hat gestanden, diese Testzertifikate gefälscht zu haben. Hafenecker hat bestritten, die gefälschten Zertifikate genutzt zu haben. Nach dem erstinstanzlichen Urteil kann nun noch Berufung eingelegt werden und bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung. Das Strafmaß beträgt bis zu einem Jahr Haft. Und drittens, Donald Trump hat seinen ersten öffentlichen Auftritt hingelegt, nachdem er am vergangenen Wochenende nur knapp einem Attentat entgangen ist. Am Parteitag der Republikanischen Partei in Milwaukee wurde Trump einstimmig zu ihrem Präsidentschaftskandidaten gewählt. Seine große Rede wird er aber erst am Donnerstag halten. Das haben wir in unserer gestrigen Thema des Tages Folge übrigens falsch berichtet, also hier die Korrektur. Die Rede folgt am Donnerstag. Was Trump aber bereits getan hat, ist, nach langem Warten seinen Running Mate vorzustellen, also jenen Menschen, der nach potenziell gewonnener Wahl Trumps Vizepräsident werden würde. Es ist James David J.D. Vance. Vance war früher ein scharfer Kritiker Trumps, hat ihn mal als amerikanischen Hitler bezeichnet, aber jetzt, wo Trump wieder erfolgreich ist, ist er wohl sein größter Fan. Er dürfte im weiteren Wahlkampf als eine Art Scharfmacher dienen, falls Trump sich jetzt tatsächlich staatsmännischer und ruhiger gibt nach dem Anschlag. Und eines noch, auch rechtlich läuft es für Trump gerade gut. Eine Richterin in Florida hat sein Verfahren wegen privat aufbewahrter Geheimdokumente vorerst abgedreht. Allerdings nur wegen Formalitäten, da dürfte das letzte Wort also noch nicht gesprochen sein. Mehr dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie wie immer auf derstandard.at nachlesen. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann empfehle ich Ihnen unseren Finanzpodcast Lohnt sich das? Wir wissen ja alle, dass gerade junge Menschen nicht mehr unbedingt damit rechnen, fette Pensionen ausgezahlt zu bekommen, wenn es mal soweit ist. Deshalb braucht es Alternativen. Zum Beispiel die sogenannte Aktienpension. Wie die funktioniert und was es genau bringt, hören Sie bei Lohnt sich das? Überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie dem Standard-Podcast-Team irgendwas sagen möchten, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast@derstandard.at. In dieser Folge von Thema des Tages haben Sie Audiozitate gehört, nämlich vom ORF, nämlich aus der ZIP 2 vom 15.07.2024 und von der Pressekonferenz der besprochenen Untersuchungskommission rund um Martin Kreutner. Mitgearbeitet hat an dieser Folge meine Kollegin Margit Ehrenhöfer und mein Name ist Tobias Holub. Vielen Dank wieder fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Baba.